Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott. Wir spüren schon die Gegenwart Gottes. Wir haben die Lieder im Glauben gesungen, haben Gottes Wort im Glauben gehört. Und jetzt liegt es an uns, Gott bei seinem Wort zu nehmen. Die Tage der Bibel sind wieder da. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Heute haben wir sehr, sehr viele Grüße aus der ganzen Welt abzugeben. Von Bruder Wahlström in Kopenhagen bis Nairobi, Johannesburg, Kapstadt, bis durch ganz Afrika hindurch und aus anderen Ländern. Brüder und Gemeinden sind mit uns verbunden. Wir denken besonders jetzt an Rumänien, wo 33 Gemeinden, glaube ich, insgesamt angeschlossen sind, jetzt mit Hören und mit Sehen. Und in aller Welt kann man uns jetzt in 6 Sprachen hören. Eine fehlt noch, das ist Russisch, und die kommt noch dazu. Und alle anderen können Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und all die anderen Sprachen mit Sicherheit sprechen. Heute möchten wir alle, die zum ersten Mal hier sind, besonders herzlich willkommen heißen. Und wir beginnen mit unserem geliebten Bruder hier vorne. Steh mal auf, Bruder. Zum ersten Mal ein gewaltiger Prediger aus Norwegen. Wir werden ihn morgen rufen. Tomorrow you will just say a word of greeting. Today we just welcome you in the precious name of Jesus Christ, our Lord. Just have a look to the congregation. We love you. Welcome and God bless you. Ja, wir sind einfach dankbar, dass der Herr aus allen Völkern, Sprachen und Nationen Menschen herausruft. Dann haben wir das große Vorrecht, für mich eine besondere Freude, unseren Besuch aus Chile willkommen zu heißen. Ihr beiden Schwestern, ich bitte euch mal aufzustehen. Das ist die Erstlingsfrucht, mit die Erstlingsfrucht aus Chile. Ich freue mich ganz, ganz besonders. Gott segne euch in unserer Mitte. Amen. Vom ersten Augenblick an waren wir im Herrn verbunden. Gott segne dich, Gott segne euch, teure Schwestern. Dann haben wir unseren geliebten Bruder Miskis aus Sao Paulo mit Frau hier. Steht ihr mal auf, Gott, Gott segne euch. Da ist unsere Schwester, hier unser Bruder. Gott segne euch. Wo ist der aus Nepal? Der kann auch mal aufstehen. Da ist unser Bruder aus Nepal. Gott segne dich, God bless you in our midst. Wir haben tatsächlich aus aller Welt Besuch, aus ganz Osteuropa, aus der Volksrepublik Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, Österreich, Schweiz, aus Belgien, aus Frankreich, aus Holland, von überall. Wir heißen euch willkommen. Nun möchte ich, dass alle, die heute zum ersten Mal hier sind, aufstehen, dass wir euch besonders willkommen heißen. Alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Da ein Bruder und Schwester, ein Ehepaar, Gott segne euch in unserer Mitte. Dort zwei Geschwister hier, hier ein Bruder, dort und dort. Ja, und hier und ja, Gott, der Herr. Unsere Schwester aus Berlin, die sich beim letzten Mal taufen ließ, Gott segne dich. Ja, Gott segne euch auch zum ersten Mal hier. Gott, der Herr, segne euch in unserer Mitte. Er segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Doch genauso heißen wir ja alle willkommen. Wir freuen uns, dass wir zusammenkommen dürfen und können, um Gottes Wort zu hören, auf den neuesten Stand im Reich Gottes gebracht zu werden, die Zeichen der Zeit zu beobachten, wie unser Herr es selber gesagt hat: Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wir werden auf das Zeitgeschehen im Nahen Osten nicht näher eingehen. Wir beten für Israel in besonderer Weise, aber, und jetzt kommt's, ein wahrer, gläubiger Christ liebt die Juden, hasst aber nicht die Moslems, sondern wir lieben alle, wir lieben alle. Und ich denke an die Versammlungen, gerade in muslimischen Ländern, sehr gern zurück. Die liebsten Menschen, die ich getroffen habe, außer euch und außer Europa und dem Rest der Welt, sind tatsächlich die Ägypter. Sagenhaft. Gastfreundschaft, Gastfreundschaft, noch und noch. Wir hatten ja mit Bruder Menert viele Versammlungen bis nach Alexandria runter. Und wir hatten wirklich den Eindruck, dass wir von Herzen geliebt werden. Ich habe bis jetzt in genau 12 muslimischen Ländern gepredigt. Es gibt überall Gläubige in allen Völkern, Sprachen und Nationen, wie Gott dem Abraham in 1. Mose 12 bei der ersten Verheißung gesagt hat: In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und wie Paulus es in Galater, dem 3. Kapitel, ausführt, dass in Christus alle Völker gesegnet werden. Und wie Paulus ebenfalls in Apostelgeschichte 13 gesagt hat: Nun wenden wir uns den Heiden zu, denn so steht's geschrieben: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht. Wir beten besonders für Israel. Israel ist das natürlich von Gott erwählte Volk. Alle Propheten waren Israeliten und Gott hat das Volk erwählt, um die Verheißungen zu geben, den ersten Bund zu schließen, das Gesetz zu geben, damit wir von der Sünde überführt werden können. Das war der Sinn der Gesetzgebung, um uns in unseren Übertretungen zu überführen, denn Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und so wurde im ersten Bund das Gesetz gegeben, damit wir erkennen und wissen, was Sünde ist und wann wir übertreten. Und dann kam der neue Bund und unser Herr hat alle Schuld für alle Übertretungen, alle Sünde, alle Strafe auf sich genommen, die uns getroffen hat. die hat er im Voraus auf sich genommen, ist dem Gesetz unterordnet worden, um uns zu erlösen und den Preis zu bezahlen durch sein teures und heiliges Blut. Alles hat seinen Platz. Das Alte Testament mit dem ersten Bund, das Neue Testament mit dem neuen Bund. Und wenn wir Apostelgeschichte 15 nachlesen, dann wird Gott sich Israel wieder ganz zuwenden, wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Und so schreibt es Paulus auch in Römer, dem 11. Kapitel, wo er diesem Thema wirklich das ganze Kapitel gewidmet hat. Wir sehen aber einen Vorgang, der uns besonders auffällt, nämlich die Sicherheitszone. Und wir denken dabei an 1. Thessalonicher, 5. Kapitel, wenn sie sagen werden, jetzt ist Friede und Sicherheit. Eine Friedenszone, eine Sicherheitszone im Süden Libanons, an der Nordgrenze Israels. Und wir haben ja oft genug bei den Israelreisen rübergeschaut nach Damaskus, rübergeschaut in den Libanon. Wir sind ja in den vergangenen Jahren eben oft an den Grenzen gewesen und kennen uns auch ein wenig aus. Alles hat seinen Lauf genommen bis jetzt und wird es weiterhin nehmen. Wir erkennen jedoch, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Darüber besteht kein Zweifel. Die Heilsgeschichte ist uns in diesem Buch von Anfang bis zu Ende übersichtlich und klar gezeigt, niedergeschrieben worden. Wir brauchen nur nachzulesen und dann muss allerdings Offenbarung dazu kommen. Wenn wir nur den Buchstaben haben, das genügt nicht. Es muss Offenbarung durch den Geist hinzukommen. Und unser Herr hat ja besonders in Matthäus, dem 13. Kapitel, immer wieder gefragt, habt ihr das alles verstanden? Richtig verstanden? Und hier haben wir auch die Worte, wer Ohren hat zu hören. Genau wie in Offenbarung 2 und 3 siebenmal geschrieben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und hier in Matthäus 13, in Vers 9, wer Ohren hat, der höre. Und dann in Vers 16, aber eure Augen sind selig, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sehnlichst gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen und hätten gern das gehört, was ihr hört, und haben es nicht zu hören bekommen. Wenn wir heute an dieser Stätte den Ausspruch tun, dass alle, die vor uns gelebt hatten, das nicht zu hören bekommen haben, was wir heute aus dem Alten und Neuen Testament, aus diesem göttlichen Buch, aus diesem Testament hören. Und Gott sei Dank, alles wird auf einen Nenner gebracht. Ich möchte noch Vers 19 lesen. Hier steht geschrieben in Matthäus 13, Vers 19, bei jedem, der das Wort vom Reich Gottes hört und es nicht versteht, da kommt der Böse und reißt es aus, was in sein Herz gesät ist. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Der Herr möge unser Verständnis für die Schrift öffnen. Und das geschieht in dem Moment, wo wir glauben, wo wir unter der Verkündigung des Wortes glauben, was uns aus der Schrift gelesen und vorgetragen wird. Sofern wir Gott glauben, offenbart er uns sein Wort und seinen Willen. Ganz zum Schluss dieser langen Predigt in Matthäus 13, Vers 51 lesen wir nochmals: Habt ihr dies alles verstanden? Sie antworteten ihm ja. Gestern hatte ich einen Anruf, auch aus Chile, und Bruder Manfred hat uns heute grüßen lassen und einige mehr. Aber der Bruder, der mich gestern wohl zum ersten Mal anrief, er sagte: Bruder Frank, welch eine Gnade ist uns zuteil geworden, dass wir die Botschaft glauben können, dass wir Gottes geoffenbartes Wort glauben können. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes. Wir haben heute eine Anzahl Bibelstellen, die wir betrachten wollen. Ich hätte fast gesagt, betrachten müssen. Als erstes möchte ich sagen, jedes Mal, wenn Gott eine Erweckung auf Erden gibt, ist Unruhe auf religiösem Gebiet. Es war große Unruhe zur Zeit der Reformation. Große Unruhe, große Unruhe. Jan Hus ist noch in Konstanz auf dem Scheiterhaufen in Flammen aufgegangen. Martin Luther, Schwenkfeld und andere haben das Wort getragen, aber in der etablierten Kirche geschah Unruhe. Es war nicht schön, nach ihrer Meinung, dass da etwas geschieht, das außerhalb der Kirche oder ihrer Führung geschieht. Das Problem ist nur, dass alles, was Gott tut, nicht innerhalb der Kirche, sondern immer außerhalb der Kirche unter denen geschieht, die er herausrufen kann. Es war Unruhe, aber es war eine göttliche Unruhe, und alle, die die Botschaft gehört haben, folgten und wurden gläubig, entsprechend dem Licht und der Erkenntnis, die Gott damals gegeben hat. Und dann kam wieder eine gewisse Stille Und siehe da, Gott sandte wieder einen Mann mit einer Botschaft, einen John Wesley, und schon wieder war Unruhe, schon wieder wurde gestritten, die einen dafür, die anderen dagegen. Und wer die Geschichte John Wesleys nachliest, wie viele Kilometer er auf dem Pferd geritten und das Wort einfach getragen hat und wie viele faule Eier auf ihn geworfen wurden und wie er abgelehnt wurde in Städten, in die er kam. Aber es gab immer Menschen, die Gott herausgerufen hat, die der Botschaft, die verkündigt wurde, Glauben geschenkt haben. Dann William Booth und alle anderen traten auf. Und dann kam John Smith, der Baptistenmann, der die Taufe, die Glaubenstaufe auf den Leuchter gestellt hat. Und siehe da, wieder kam Unruhe in alle, die sich schön niedergelassen hatten und ihre eigenen Gottesdienste feierten. Nur den Sprung vor 100 Jahren, im Jahre 1906, hat Gott einen neuen Anfang gemacht. Es kam sehr viel Unruhe in alle Kirchen und Freikirchen bis hin zur Berliner Erklärung im Jahre 1909, dass die Pfingstbewegung von unten ist und dass alle Welt gewarnt werden muss. Nein, sie war nicht von unten, sie war von oben. Aber wieder geschah es, dass Menschen herausgerufen wurden, weil es innerhalb der Kirchen nicht aufgenommen wurde. Deshalb mussten alle herauskommen, die mit Gott weitergehen wollten. Dann der Sprung nach dem Zweiten Weltkrieg, als Gott der Herr, Bruder Branham, in ganz besonderer Weise berufen hat, wie einen Mose, wie einen Paulus berufen hat, der wirklich das übernatürliche Licht sah, das in seinen Raum kam und der einen direkten Auftrag am 7. Mai 1946 bekam. Ja, und dann kam Unruhe, neue Unruhe in alle Kirchen und Freikirchen, die sich richtig schön niedergelassen haben, ihre eigene Denomination geformt haben, ihre eigenen Gesangbücher herausgegeben haben, ihre eigenen Lehren festgelegt haben, nach denen sie sich ausrichten würden. Und alle Prediger in jeder Denomination mussten sich nach dem Schema richten, das für die bestimmte Gemeinde aufgestellt wurde. Und gerade zu einem solchen Zeitpunkt, jetzt in der Endzeit, sandte Gott Bruder Branham, um den letzten Ruf, die letzte Botschaft zu bringen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ich denke da besonders an zwei Bibelstellen aus dem Mose. 2. Mose, Kapitel 4. Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Und 5. Mose 4. Versammle mir mein Volk, auf dass sie meine Worte hören. Mit einer göttlichen Berufung und Sendung ist ein heilsgeschichtlicher Zweck verbunden. Und ein heilsgeschichtlicer Zweck geht über das, was in lokalen Gemeinden bestimmt ist und geschieht, hinaus. Bruder Brenhim war nicht ein Pastor einer lokalen Gemeinde und nicht nur Evangelist, sondern wirklich, wie wir aufgrund des Wortes Gottes erkannt haben, ein verheißener Prophet mit der göttlichen Botschaft an das Volk Gottes gerichtet in unserer Zeit. Und der Sinn und Zweck dieser göttlichen Botschaft ist, um uns aus allen Überlieferungen, die ja Deutungen sind und die der Schrift hinzugefügt wurden, herauszurufen. Und heute lese ich euch das wichtigste Wort, das im Neuen Testament steht, mit Bezug auf die Schlingen, die der Feind gelegt hat und Menschen unter seinen Willen gefügig macht. Ich lese es euch aus 2. Timotheus, aus dem 2. Kapitel. Ein Wort, das mir schon am letzten Sonntag in Zürich eigentlich aufleuchtete. 2. Timotheus, 2. Kapitel von Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein. Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass ihr, die ihr mich lang genug kennt, und Bruder Russ und uns alle, dass wir keine Lust zum Streiten haben. Über biblische Wahrheiten wird nicht gestritten. Biblische Wahrheiten sind, was sie sind, und sie bleiben, was sie sind, in alle Ewigkeiten. Über Deutungen kann gestritten werden, über das, was die Bibel klar und deutlich sagt, braucht kein Mensch zu streiten. Es wird entweder angenommen oder abgelehnt. Streiten braucht man nicht. Ein Knecht des Herrn soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann und ein tüchtiger Lehrer. Ich weiß nicht, ob ich freundlich bin. Das kann ich nicht bestätigen, zumindest nicht, wenn ich in den Spiegel schaue, weil ich tatsächlich bei Tag und bei Nacht die Last trage für das Volk Gottes. Ich habe keine einzige Sorge. Alles, für alles hat der Herr gesorgt, aber ich trage die Last auf meinem Herzen für das Volk Gottes. Ich möchte bei der Wiederkunft Jesu Christi eine zubereitete Braut sehen und dass wir gemeinsam hinaufgenommen werden. Dazu schenke Gott Gnade. Weiter steht hier, fähig, Böses mit Geduld zu ertragen. Ja, das habe ich wirklich zu Genüge erlebt und ich kann bis heute, dann werde ich recht freundlich, ich kann bis heute für alle beten, die missverstanden haben, was Gott jetzt tut. Für alle beten, die es falsch einordnen, für alle beten, die es nicht gut mit mir oder uns meinen. Aber jetzt kommt eigentlich das, worum es geht. Vers 25 und dann besonders 26. Und die Widerstrebenden mit Sanftmut zurechtzuweisen, die Widerstrebenden. Es gibt Menschen, die die Wahrheit hören und trotzdem einen inneren Widerstand haben, weil sie so lange in dem System waren und sich nicht davon lösen wollen oder können. Und Gott muss ihnen die Gnade und die Kraft dazu schenken. Und weiter, hier steht es ja auch, ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit verleiht. Die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit verleiht. Jetzt kommt der Vers, auf den wir das Gewicht legen müssen. Vers 26. Sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. Und das ist die Katastrophe. Der Feind zieht die Schlinge nicht immer gleich zu, aber er hält uns. Wenn wir in falschen Lehren bleiben, und hier haben wir, ihr könnt das alle im Kapitel vorher und auch im gleichen Kapitel lesen, was geschrieben steht, dass Männer von der Wahrheit abgeirrt sind, zerrüttete Sinne haben und wie hier Hymenäus und Philetius gesagt haben, die Auferstehung habe schon stattgefunden, nachzulesen in 2. Timotheus, dem 2. Kapitel. Und von solchen Leuten steht hier in Vers 17, und ihr Gerede wird wie ein Krebsgeschwür immer weiter um sich fressen. Falsche Lehren haben einen Keim in sich. Sie fressen um sich herum wie ein Krebs. Und dann steht hier, zu ihnen gehören Hymenäus und Philetius, die in Betreff der Wahrheit, Brüder und Schwestern, es geht um die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Um gleich die Brücke zu schlagen, der Feind hat in 1. Mose 3 im Garten Eden damit begonnen, Gottes Wort in Frage zu stellen und hat die Aufmerksamkeit Evas bekommen, sollte Gott gesagt haben und hat dem, was Gott gesagt, dann ein Wort hinzugefügt, nachzulesen, 1. Mose 3 im Vergleich zu 2. Mose, 1. Mose 2, Vers 16. Und so begann es, dass Gottes Wort nicht im Original gelassen wurde, denn Gott ist in seinem Wort. Und die Worte unseres Gottes sind Geist und sind Leben. Aber jede Verdrehung des Wortes Gottes ist Machwerk des Feindes und der Feind legt eine Schlinge um uns durch jede Deutung des Wortes und das Allerschlimmste ist, damit sie ihm zu Willen sind. Das ist die Not. Wer im Worte bleibt, der bleibt im Willen Gottes. Wer in die Deutung übergeht, ist ein Sklave des Feindes und ordnet sich seinem Willen unter. Und das bringt uns zurück zu Jesaja Kapitel 14, wo Luzifer und alle, die ja Spanisch sprechen, wissen, La Luz, das Licht, nicht? La Luz, das Licht. Also der Lichtträger, dem gefiel es nicht, in der Stellung zu bleiben, die er hatte. Er wollte höher hinauf. Lasst uns Gott danken und auf dem Platz bleiben, den er uns zugewiesen hat. Denn nur so kann und wird er uns segnen. Also, es geht alles zurück auf den Feind, der das Wort verdreht, seine eigene Deutung dazu gibt, dem Menschen eine Schlinge anlegt. Ich sage noch einmal, er zieht die Schlinge nicht immer zu. Und deshalb steht hier geschrieben, dass wir die Möglichkeit haben, uns aus der Schlinge des Teufels loszumachen. Die Möglichkeit haben wir. Da braucht ihr Gott gar nicht zu bitten. Gott sendet sein Wort, um uns gesund zu machen, um die Wahrheit in uns hineinzulegen. Ich lese den Vers noch einmal. Sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. Ja, was nützt denn all den Leuten das fromme Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden? Und wenn sie in der Schlinge und in vielen Schlingen festgehalten werden und dem Worte Gottes den Rücken gekehrt haben und nur den Deutungen Glauben schenken. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Die göttliche Botschaft ist eine Botschaft der Befreiung, der Herausführung, dass wir wirklich jede Schlinge, die der Gemeinde, die uns angelegt wurde, ablegen. Hier steht es geschrieben, sich aus der Schlinge losmachen. Aber wann geschieht das? Erst in dem Moment, wo wir erkannt haben, dass der Satan uns tatsächlich auf fromme Weise eine Schlinge umgelegt hat, und zwar durch all die verschiedenen Lehren und Deutungen, die nicht mit dem heiligen Wort Gottes übereinstimmen. Und da kommen wir zu dem Punkt, wenn wir innerhalb der göttlichen Botschaft über die ursprünglichen Lehren sprechen, dann doch nur zu dem einen Zweck, damit wir erkennen, was richtig ist, und nur wenn wir erkennen, was die richtige Lehre ist, werden wir durchschauen können, was nicht richtig ist, und erst dann werden wir uns von den Schlingen des Feindes lösen können. Dies ist die Zeit der Herausrufung. Lass mein Volk ziehen. Löst euch von jeder Bindung, von jeder Versklavung, die der Feind eingeführt hat, um die Menschen seinem Willen gefügig zu machen. Wir könnten jetzt auf sehr vieles eingehen, aber heute geht es nicht um das, was Kirchen nicht richtig machen. Heute geht es um das, was wir vor dem Angesicht Gottes erkennen müssen, um es richtig machen zu können. Im Jakobusbrief, im letzten Vers, hat der Gottesmann auch geschrieben, mit Bezug auf die Loslösung, auf die Befreiung von dem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Jakobus, 5. Kapitel, die letzten beiden Verse, 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist, es geht um die Wahrheit, es geht um Gottes Wort, wenn jemand von euch von der Wahrheit abgeirrt ist und einer ihn zur Umkehr bringt, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird damit seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Was sagt uns dieses Wort? Wer aus der Wahrheit ausscheidet, der scheidet aus dem ewigen Leben aus. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ewige Leben ist wirklich nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Und deshalb müssen wir in ihm und in dem Worte bleiben. Nachzulesen im 1. Johannesbrief, im 5. Kapitel, 1. Johannes, 5. Kapitel, Vers 11 und 12. Und dies Zeugnis lautet so: Gott hat uns ewiges Leben gegeben, und dieses Leben ist in seinem Sohne vorhanden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Das ist schon ein Wort, das an alle gerichtet sein kann, die noch keine Bekehrung, noch kein Erlebnis mit Gott gemacht haben. Damit fängt es an. Und wer über Bekehrung, über biblische Bekehrung nachlesen möchte, nehme Paulus als bestes Beispiel. Er sah das Licht, er hörte die Stimme, der Weg wurde ihm gewiesen, er stand auf und ließ sich taufen. Eine wahre Bekehrung nimmt uns aus der Finsternis heraus, versetzt uns in das Licht, aus dem geistlichen Tode in das neue Leben aus Gott. Eine wahre Bekehrung ist eine Umkehr zu Gott. Und dann geht in Erfüllung, was im Johannesevangelium im 1. Kapitel geschrieben steht, dass alle, die aus Gott geboren sind, nicht aus dem Willen eines Menschen, hier steht es geschrieben, Johannesevangelium, 1. Kapitel, Vers 12 und 13, allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch das Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt, aus Gott geboren sind. Ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, und wir werden darüber schreiben müssen, im Urtext ist tatsächlich nur ein Wort für Zeugung und für Gebären. Dasselbe Wort für Zeugen und Gebären. Weil es um den Samen geht. Aber darüber werden wir schreiben. Hier steht zum Beispiel in Klammern, in dieser Übersetzung, wer aus Gott gezeugt. In vielen Übersetzungen steht hier, wer aus Gott geboren ist. Ja. Und wer im 1. Johannesbrief im 5. Kapitel nachliest, wird immer wieder das eine Wort geschrieben finden, und das andere Wort in Klammern gesetzt. Gezeugt und geboren. Dasselbe Wort. Wenn es den Mann betraf, war es Zeugung. Wenn es die Frau betraf, war es die Geburt des Gezeugten. Aber darauf werden wir noch kommen müssen. Nun zu dem Wort aus Epheser, dem ersten Kapitel. Epheser, erstes Kapitel. Hier wird uns ja eine Einführung in den Willen Gottes gegeben. Und Brüder und Schwestern, derselbe Paulus, der über den Willen Gottes geschrieben hat und von dem wir das Wort jetzt gelesen haben, dass Menschen sich in die Schlinge des Feindes begeben und sind ihm zu Willen. Manche Übersetzungen sagen sogar, um seinen Willen zu tun. Ja, jedes Mal, wenn der Feind eine Deutung des Wortes macht, wenn wir sie glauben, unterordnen wir uns dem Willen des Feindes, sind ihm gefügig, weil wir glauben, was er gesagt hat. Und deshalb die Betonung unseres Herrn, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, so glaubt, wie die Schrift sagt, nicht die Deutung. Paulus beginnt Epheser 1 mit dem Willen Gottes, gleich im ersten Vers. Epheser 1, Vers 1, ich, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, durch den Willen Gottes, um dem Volke Gottes, den Willen Gottes darzulegen, um das Wort mit ihnen zu teilen. Und dann geht's weiter von Vers 3, wir alle stimmen ja mit überein, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Wer kann dazu Amen sagen? Der uns in Christus gesegnet hat. Und diese Segnungen werden sichtbar. Sie werden erlebbar, sie werden ihre Erfüllung aus Gnaden finden. Und zwar bei denen, die glauben können, dass unabhängig von deinen und meinen Werken Gott uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Nur und nur, wer das glauben kann, der kann dem Feind Widerstand leisten, wenn er als Ankläger der Brüder kommt und nur noch anklagt. Dann können wir ihm mit dem Wort begegnen. Weiche von mir, ich bin von Gott, vor Grundlegung der Welt erwählt worden, das Blut des Lammes ist für mich geflossen. Ich bin Gottes Eigentum, weiche von mir. Lesen wir Vers 4. Also in Christus, denn in ihm hat er uns ja schon vor Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Wird Gott vollenden, was er begonnen hat? Das geht gar nicht anders weiter. In Vers 5, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Paulus schreibt, nach dem Willen Gottes eingesetzt, zum Apostel Jesu Christi bestimmt. Und jetzt haben wir hier den Willen Gottes in Verbindung mit dem Wohlgefallen Gottes. Wir lesen weiter und bitte merkt es euch und glaubt es. Vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dem Herrn sei Dank dafür. Vers 6. Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In dem Geliebten erwiesen hat. Wie oft haben wir Galater 4,4 zitiert, dass wir im Sohne die Einsetzung in die Sohnschaft empfangen haben und dass Gott uns begnadigt hat und wir an der Erlösung vollen Anteil haben können. Wir glauben ja nicht an eine Religion, wir glauben an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Bitte merkt euch, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier wird der Wille Gottes dem Willen des Feindes, der die Leute betört und eine Schlinge um sie legt, gegenübergestellt. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir lesen weiter. Zum Lobpreis, Vers 6, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Vers 7, bitte auch alle neu hinzukommenden, glaubt es, nehmt es für euch persönlich an. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir die Versöhnung, die Erlösung, die Vergebung aus Gnaden, die er uns, Vers 8, die er uns durch Vermittlung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Jetzt kommt die zweite Betonung, nachdem gesagt wurde, aufgrund des Wohlgefallens seines Willens, jetzt kommt das Geheimnis seines Willens, das er uns geoffenbart hat. Vers 9, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan. Wem? All denen, die sein Wohlgefallen haben, die einfach von Herzen glauben können, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt ersehen, in Jesus Christus begnadigt und zu Söhnen und Töchtern vorherbestimmt hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und deshalb hat er uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie weitergeschrieben steht, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Er hat sich die Ausführung vorgenommen und vorbehalten, und er führt aus, was er sich vorgenommen hat. Vers 10, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und wieder lesen wir in Vers 11 und Vers 12, in ihm sind wir auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorher bestimmt worden waren. Wir sind im Besitz des Heiles, das Gott uns geschenkt hat, weil wir zuvor und vorher bestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens. Jetzt haben wir dreimal den Willen Gottes. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, das Geheimnis seines Willens kundgetan und dann, der alles tut nach dem Beschluss seines Willens. Niemand war sein Ratgeber, er war allein und hat vor Grundlegung der Welt alles beschlossen. Jetzt frage ich euch, woran mangelt es noch? Nur an unserem Glauben. Lasst uns Gott durch Glauben ehren. Alles, was er uns in Jesus Christus bereitet hat. Bitte nehmt es doch zu Herzen. Nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss, er hat es beschlossen, nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wer will es aufhalten? Wer will es verhindern? Er hat sich's vorgenommen, er führt es aus. Wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir manche Mängel. Wir sehen auch Stückwerk. Wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir schon die Vollendung. Die Vollendung. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Aber wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Fassen wir zusammen. Auf der einen Seite ist uns durch Gottes heiliges Wort der ganze Ratschluss des Willens Gottes kundgetan worden. So wie er es vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und jetzt, am Ende der Gnadenzeit, ruft er eine Gemeinde heraus, die in seinen Willen zurückgebracht wird, aus jeder Schlinge des Feindes herausgerissen wird und, wie vorher schon gesagt, wir hören das Wort der Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Aber jeder, der sich aus der Schlinge des Feindes lösen möchte, muss zuerst die Wahrheit erkennen, von der Wahrheit durchdrungen werden, muss das Machwerk des Feindes durchschauen und sagen, so, meine Zeit ist gekommen, ich mache mich frei von allem, was mich dem Feind gefügig gemacht hat, um seinen Willen zu tun und kehre zum Herrn, meinen Gott, zurück, damit ich in seinem Willen erfunden werde. Dreimal hat unser Herr gesagt, und eigenartigerweise ist die Formulierung in allen drei Evangelien ganz wenig unterschiedlich, damit alles einbegriffen werden konnte. Und ich lese es euch aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 26, und ihr werdet die kleine Nuance des Unterschiedes sehen, aber die muss sein, damit alles einbezogen werden konnte. Matthäus 26, Vers 39. Nachdem er dann ein wenig weitergegangen war, warf er sich auf sein Angesicht nieder und betete mit den Worten: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht wie ich will, merkt es euch, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Markus-Evangelium, im 14. Kapitel, Markus 14, Vers 36, lesen wir, Markus 14, Vers 36, dabei sagte er: Aber, Vater, alles ist dir möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht, was ich will. Das erste, wie ich will, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier, nicht, was ich will, nicht, was ich will, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. Nicht, was ich will, nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Wie du es vor Grundlegung der Welt bestimmt und gewollt hast. Im Lukas-Evangelium haben wir dann den direkten Ausspruch: Dein Wille geschehe. Lukas 22, Vers 41, Lukas 22, Vers 41, darauf entfernte er sich etwa einen Steinwurf weit von ihnen, kniete nieder und betete mit den Worten: Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sagen wir es noch einmal im Matthäus-Evangelium: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Markus-Evangelium wird es noch mit einbezogen: Nicht was ich will, sondern was du willst. Und dann im Lukas-Evangelium: Dein Wille geschehe. Brüder und Schwestern, alles ist einbezogen. Das Wie und das Was, alles ist einbezogen beim Erlöser und auch bei den Erlösten. Dein Wille geschehe. Und wer das von Herzen glaubt und für sich aufnimmt, löst sich aus der Schlinge des Feindes. Ich sage, wir müssen es noch einmal lesen, damit ihr die Tiefe, ich würde fast sagen, das Schlimme erkennt, was damit verbunden ist, wenn Menschen Irrlehren glauben und dadurch vom Feinde versklavt und eine Schlinge um den Hals gelegt bekommen. Nochmal, 2. Timotheus, 2. Kapitel und nur noch Vers 26. Sodass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. Ich habe es vorhin erwähnt, mit Eva hat es angefangen und geht durch die gesamte Geschichte hindurch. Und deshalb hat Gott uns das Wort der Wahrheit geoffenbart, damit alle, die zur Gemeinde Jesu Christi gehören, sich aus allem lösen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, dass sie im Wort der Wahrheit geheiligt werden und so wie der Bräutigam das fleischgewordene Wort war, so möge das Wort der Verheißung in der Brautgemeinde wahr werden. Noch ein Wort an alle, die Gottes Gnade noch nicht erlebt haben. Brüder und Schwestern, es liegt uns wirklich sehr am Herzen, dass alle, die an dieser Stätte und weltweit Gottes Wort hören, auch erleben, dass wirklich die Apostelgeschichte eine Wiederholung haben könnte und wir alle es persönlich erleben würden. Dass die Kranken geheilt, die Gebundenen frei, die Verlorenen gerettet werden. Dass keiner so kommt, wie wir gekommen sind, sondern dass die Tage der Bibel, die Geschichte der Apostel und der Urgemeinde, unsere Geschichte, Heilsgeschichte, am Ende aus Gnaden werden könnte. Ihr wisst ja, Bruder Brenhim hatte einen gesegneten, von Gott geschenkten, man könnte sagen, wiedererstatteten Dienst, was durch ihn und den Dienst geschah, den Gott ihm gab, ist auf Erden vorher nie so in dem Maße geschehen. Und Gott hat die Aufmerksamkeit auf die Botschaft lenken müssen, lenken wollen, damit wir aufmerksam gemacht werden, dass eine solche übernatürliche Bestätigung einen Sinn und Zweck haben muss, der mit der göttlichen Heilsgeschichte verbunden ist. Dann sind wir bei der Verheißung, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Darüber lachen viele und schütteln den Kopf. Wir freuen uns darüber, denn Gott hat über seinem Wort gewacht. Gott hat erfüllt, was er verheißen hat. Und wir haben bis heute von keinem anderen gehört, der dieses Wort der Verheißung für sich und seinen Dienst in Anspruch genommen hätte. Punkt 1 und Punkt 2, ich urteile nicht, ich stelle nur fest, alle anderen, auch alle großen, weltberühmten Evangelisten sind in ihren Überlieferungen, in ihren Lehren geblieben, die wollen wir nicht einzeln aufführen, alle sind so geblieben, wie sie vorher waren, alle haben nachher so geglaubt, wie sie vorher geglaubt haben. Und nicht einer von ihnen hat die Botschaft gehabt, den Ruf erschallen zu lassen, ihr mein Volk, kommet heraus. Nein, alle haben bis heute gesagt, kommt, wir gehören alle zusammen, wir können alle gemeinsam den Herrn preisen und alle preisen den Herrn gemeinsam und alle bleiben mit all den Schlingen um ihren Hals. Alle bleiben in all den Irrlehren und der Feind lacht sie alle aus und sie alle sind der Meinung, wir kommen alle in den Himmel. Nein und nochmals nein. Wir kehren nicht nach Rom zurück, wir kehren nach Jerusalem zurück, zu dem Wort, das am Anfang war, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und unser Herr spricht noch heute zu uns allen, wie in Markus 16, Vers 18, ich will bauen meine Gemeinde. Und Paulus ruft uns alle noch heute zu, wie in 1. Korinther, dem 3. Kapitel, im 10. Vers. Ich habe als weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Da braucht man nur noch Epheser 2 nachzulesen, möglichst 20, 21, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Vielleicht kann unser Bruder aus Norwegen das auch bezeugen. Er war ja auch schon in verschiedenen Ländern. Überall herrscht das nizäische Glaubensbekenntnis. Ja, ich brauche kein nizäisches Glaubensbekenntnis. Ich brauche ein Glaubensbekenntnis und das steht hier. Und ich sage es noch einmal, Brüder und Schwestern, in all den Konzilen, in all den Dogmen hat der Feind seine Deutungen unter das Volk gebracht, hat den Menschen eine Schlinge um den Hals getan und führt sie alle zur Schlachtbank. Und deshalb hat Gott sein Wort gesandt, um uns frei zu machen, um uns zu lösen, herauszuführen, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab und rühret nichts Unreines an. Und dann erst wird die Gemeinde Säule und Grundfeste der Wahrheit, wie in 1. Timotheus 3, Vers 15 geschrieben steht. Die Gemeinde ist kein Lügengebäude, die Gemeinde erträgt keine Deutungen, keine Irrlehren. Die Gemeinde möchte Gottes heiliges Wort im Original hören. Aufgebaut werden auf dem Grund der Apostel und Propheten und so im Glauben vorwärts zu gehen, bis wir die Vollendung aus Gnaden erleben. Und weil Gott es gesagt hat, denkt an die drei Willen Gottes. Der wohlgefällige Wille Gottes, die Offenbarung des Ratschlusses Gottes und die Offenbarung dessen am besten ist, man liest es noch einmal, um es genau zu haben. Epheser 1, nochmal, in ihm sind wir nun auch des Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Amen. Gott hat beschlossen, hat uns die Erlösung in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohne, geschenkt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und wer sie noch nicht angenommen hat, möge es heute tun. Es darf keine Versammlung vergehen, ohne dass Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben Gott zu weihen, Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufzunehmen, die Gnade Gottes persönlich zu erleben. Alles muss und darf und wird von uns erlebt werden, die wir so glauben, wie die Schrift sagt. Nur noch eine Frage zum Schluss. Haben wir uns alle von jeder Schlinge, wirklich von jeder Irrlehre, von allen Menschenlehren, von allem gelöst, haben wir erkannt, dass dadurch der Feind die Schlinge um uns gelegt hatte, um uns seinem Willen gefügig zu machen? Ich frage jetzt, vielleicht deswegen, weil am letzten Sonntag in Zürich ein Sektenforscher im Gottesdienst war, um zu erfahren, was dort vor sich geht und was geschieht. Ich frage hier und heute, wer von all den Kirchen und Freikirchen wird neutral bleiben können? Alle 375, wie sie in Brasilien versammelt waren, haben ihre Blicke nach Rom gerichtet. Wer von ihnen sagt, kommet heraus? Allen ist eine Schlinge um den Hals gelegt worden. Und alle werden zur Schlachtbank geführt. Und alle singen Glory, Glory, Halleluja. Brüder und Schwestern, wenn es möglich wäre, würden auch die Auserwählten in den Irrtum verführt. Aber das ist nicht möglich, weil die Auserwählten vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt waren, die Wahrheit zu hören und von der Wahrheit freigemacht zu werden. Und dann wird bestätigt, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Habt ihr alle verstanden? Unser Herr hat gefragt. Habt ihr verstanden? Matthäus 13. Habt ihr verstanden, worum es in dieser Verkündigung heute ging, um uns wirklich vor Augen zu führen? Auf der einen Seite der Wille Gottes, gemäß dem Worte Gottes, im Worte Gottes. Auf der anderen Seite der Wille des Feindes. Der Feind, der schon im Himmel gesagt hat, ich will mich erheben. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Ich will auf den Berg der Zusammenkunft gehen. Ich will. Und dieser Feind hat es fertiggebracht, ich sage es noch einmal, in all den Konzilen, in all den Synoden, den Leuten, den Konzilsvätern eine Schlinge um den Hals zu tun, und sie haben die Schlinge dem ganzen Volk in allen Sprachen und Nationen weitergegeben. Doch heute ist der Tag des Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Heute rufen wir allen zu. Ihr könnt euch herauslösen aus jeder Schlinge, die der Feind den Leuten umgelegt hat. Macht euch frei, kommt zum Herrn, glaubet, wie die Schrift gesagt hat. Und der Feind hat jedes Anrecht an euch verloren. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Ehe wir beten, wollen wir unsere Herzen vor Gott öffnen. Wir können das Wort nur verkündigen, offenbaren muss es der Herr. Der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Der Geist Gottes überzeugt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von der Sünde, dass sie nicht glauben. Von der Gerechtigkeit, dass der Erlöser aufgefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt. Vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Schon gerichtet ist. Und deshalb sagte unser Herr, ich habe den Feind herabstürzen sehen. Jawohl, der Feind ist besiegt. Jesus Christus ist der Sieger von Golgatha. Vielleicht sollte ich das hier gerade noch sagen. Eine Schwester hatte einen Traum. Der Feind hat sie sehr angefochten. Es ging auf Leben und Tod. Und sie sah etwas wie, wenn ich es recht im Gedächtnis habe, wie eine Eidechse. Sie hat ihren Fuß darauf getan und die Stimme sagte, das genügt nicht, du musst sie zermalmen. Und die Schwester, die das so gesehen und gehört hat, sah im Traum, wie sie tatsächlich nicht nur ihren Fuß darauf getan hat, sondern richtig zermalmt hat. Und im nächsten Augenblick war sie gesund. Manchmal redet Gott auch durch Träume zu uns und gibt uns eine Weisung. Unser Herr hat der Schlange den Kopf zertreten, ihn zermalmt. Unser Herr ist der Sieger von Golgatha. Und wir streifen jedes Netz, jede Schlinge, jede Falle von uns ab. Und stellen uns Gott. Und wir danken unserem Herrn heute gemeinsam. Und das Gebet heute, das muss wirklich wie aus einem Munde zu Gottes Thron emporsteigen. Wir sind die bluterkaufte Schar. Wir haben Gottes heiliges Wort gehört. Und wir glauben es. Und jetzt werden wir Gott danken. Ehe wir das tun, lasst mich fragen, ob noch einige besondere Gebetsanliegen in unserer Mitte sind. Haben wir noch besondere Gebetssicher, wenn wir da fragen würden? Ja, natürlich, natürlich. Wer bittet um Rettung, um Heilung, um Befreiung, um andere Anliegen, die wir Gott bringen werden? Heute werden wir beides tun. Einerseits alle Fürbitten und Gebetsanliegen Gott dem Herrn bringen, im völligen Glauben, dass er uns erhört hat. Und dann möge es übergehen zum Lobpreis, zum Danken, denn wir haben viel Grund und Ursache, Gott zu danken. Mögen alle, die jetzt mitgehört und mitgesehen haben, Gott dem Herrn danken, denn er ruft sein Volk weltweit heraus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor deinen Gnadenthron im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und wir bitten heute Abend, dass alle gerettet werden, alle geheilt werden, alle befreit werden, dass heute eine Wiederholung der Apostelgeschichte in unserer Mitte geschehe, dass dein Wort bestätigt wird. Und wir bitten, dass alle die Schlingen des Feindes ablegen, sich lösen von jeder Schlinge des Feindes und dass heute völlige Loslösung, völlige Befreiung aus Gnaden allen zuteil werden kann. Großer Gott, du sendest dein Wort und machst uns gesund. Du belehrst uns, du segnest uns, geliebter Herr. Und jetzt danken wir dir, jetzt danken wir dir, Herr, allmächtiger Gott, für deine Gnade, für deine Treue, für dein Wort, für das Blut des Lammes, für den Heiligen Geist, der in unserer Mitte waltet. O Geist des Herrn, komm über uns, segne, segne, Herr, allmächtiger Gott. Wir sind als dein Volk versammelt und du rufst uns allen zu. Lass mein Volk ziehen, lass mein Volk ziehen, Herr unser Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ihr seid frei, ihr seid frei. Halleluja. Lob und Dank, Preis und Ehre sei dem Herrn, unserem Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus ist Sieger. Lass es uns von Herzen singen.
Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für mich hat Jesus den Sieg schon. Halleluja, Halleluja, wie erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein.
Jetzt werden wir glauben und im Chorus singen, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur, glaube nur.
Allen, dir geschehe nach deinem Glauben. Auch uns geschieht heute nach unserem Glauben. Brüder und Schwestern, diese Andacht war dazu geweiht, dass uns die Augen geöffnet werden über alle unbiblischen Lehren, über alle Irrlehren, über alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Es ist eine Schlinge, aus der wir uns befreien müssen, lösen müssen und in das Wort der Wahrheit zurückkehren, um darin geheiligt zu werden und dann den Willen Gottes wirklich tun zu können. Brüder und Schwestern, es ist eins der ernstesten Worte, die an uns gerichtet werden können, mit Bezug auf beides. Einmal, wer dem Feind zu Willen ist, hat eine Schlinge um den Hals getan bekommen oder auch um die Füße, wo immer auch. Und wer im Willen Gottes erfunden ist, ist im Wort der Wahrheit, und beides ist voneinander geschieden wie Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Wahrheit und Lüge. Gottes Wort ist die Wahrheit und jede Deutung ist Lüge, und Satan ist ein Lügner, ein Mörder von Anfang an. Deshalb haben wir die göttliche Botschaft gehört, damit wir unterscheiden können und unsere Aufmerksamkeit allein auf die Wahrheit richten und alles andere anderen überlassen. Gott, der Herr, der sein Wort gegeben und besonders für die Endzeit bestimmt hat, schenke uns Gnade, den Tag unserer Befreiung zu erkennen, denn dies ist der Tag, den der Herr für uns gemacht hat. Und noch heute gilt die Botschaft: Lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Dazu schenke Gott uns allen Gnade. Wer sagt Halleluja? Wer sagt Amen? Gelobt und gepriesen. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit, in Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen.
Ihr mögt euch sitzen. Bitte schön.